Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Ich freue mich total, dass du heute Morgen da bist, dass du aufgestanden bist, dass du gemerkt hast, oh, wir sind wieder zurück im Nicht-Sommermodus. Und wir haben wieder drei Gottesdienste, das ist richtig, richtig cool. Vor allen Dingen auch, weil ich so viele Leute sehe, die gestern auf der Hochzeit waren, die stattgefunden hat. Es gibt regelmäßig Hochzeiten, das freut mich übrigens sehr, weil es ist ein gutes Zeichen, dass Leute heiraten und sich verpflichten und eine Entscheidung treffen, dass sie gemeinsam Jesus folgen und dass sie sich festlegen und nicht sagen, oh, ich lasse mir alle Optionen offen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe lange keine Hochzeit mehr gemacht. Gestern habe ich eine wieder gemacht, nach 4 Jahren, also bin ein bisschen eingerostet, musste ein bisschen nachölen mit dem Heiligen Geist und so. Und es war eine schöne Hochzeit. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ein bisschen langweilig, weil es war so schön. Weißt du, manchmal so als Pastor magst du die Sachen, die kompliziert sind, wo Sachen schwierig sind, da war nichts schwierig. Es war alles einfach. Beide kamen aus fantastischen Familien, sind großartige Menschen, die Jesus nachfolgen. War gar nicht herausfordernd, gar nichts davon. Naja, was will man machen? Mal so. Ich freue mich total jedenfalls, dass sie geheiratet haben und ich bin auch voller, obwohl sie so unterschiedlich sind. Das sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber oft heiraten unterschiedliche Menschen, aber die sind sehr unterschiedlich. Stimmt's? Katha, du würdest auch sagen, ne? Unfassbar unterschiedlich. Habe ich eine Vision für ihr Leben? Weil ich glaube, eine Grundlage, und das ist etwas, was, ich weiß nicht, ob das die Psychologie allgemein sagt, aber was man beobachtet hat, ist, dass es ganz, ganz wichtig ist für die Stabilität deiner Ehe, woher du kommst. Und wenn du aus relativ gesunden Verhältnissen kommst, dann hilft das deiner aktuellen Ehe zu einem gewissen Prozentsatz, dass du die Ehe wirklich gut machst und bis zum Ende glücklich, wie soll ich sagen, ins Ziel bringst. Ich sage nicht, dass die anderen nicht funktionieren, aber zwei gesunde Familien, aus denen du kommst, gibt es so einen Plus-Multiplikationsfaktor, was ziemlich cool ist. Deswegen glaube ich, obwohl unterschiedlich die beiden sind, dass dennoch großer Segen da drauf liegt. Okay, Hochzeit haben wir besprochen. Ich muss wirklich sagen, es hat mich gefreut, Hochzeit zu machen. Ich bleibe irgendwie bei dem Thema, ich weiß nicht genau warum. Es ist einfach lange her gewesen und es ist schön zu sehen, was Gott tut. Ich würde heute gerne sprechen über das Thema meine Vision für Erweckung. Sag mal, meine Vision für Erweckung. Sag's nochmal, damit du ganz sicher bist. Meine Vision für Erweckung. Und das ist das Thema. Es ist einfach etwas, was mir vor einigen Wochen in meinen Sinn gekommen ist. Und ich dachte, darüber würde ich gerne mit euch sprechen. Einmal mehr. Es ist ein Thema, was ich glaube, was irgendwie den Heiligen Geist bewegt, was er in uns bewegen will. Und deswegen lese ich euch mal ein paar Verse vor. Vielleicht ist es ganz wichtig, heute zu sagen, dass wir nicht alleine sind, sondern dass auch Berlin am Start ist, mit zugeschaltet und sie auch mitschauen heute. Ich freue mich, Berliner, das ist so cool, dass ihr da seid heute. Hatte vielleicht einen Applaus. Vielleicht könnt ihr Berliner uns auch begrüßen hier in Mainz, das wäre cool. Das wäre sehr, sehr cool. Hammer, wir sind zusammen am Start und hören das Wort Gottes. Und ich würde euch ganz gerne vorlesen ein paar Verse aus Genesis 15. Genesis 15, da steht, blicke doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Gott spricht hier zu Abraham, um ihn zu ermutigen, weil Abraham hat eine kleine Depression und er braucht etwas, was ihm hilft. Und ich lese euch mal den näheren Kontext vor, den habe ich dann auch noch mal etwas herausgearbeitet oder herausgezoomt. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel, kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Und wir sehen jetzt hier so ein bisschen den Kontext von diesen Versen, dass Gott sagt, zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Blick zum Himmel, zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und als er das tut, passiert etwas in seinem Herzen. Als er anfängt zu zählen, eins, da tut etwas Gott in ihm und wir lesen, und er glaubte Gott. Und Gott tat etwas aufgrund seines Glaubens mit ihm. Er verband sich mit diesem Glauben und ich wollte euch das zeigen, weil Träumen oder zu zählen, was Gott für uns hat, ist keine Kleinigkeit. Alles beginnt in unserem Leben, was Gott mit uns tun will, mit einem Traum, mit einer Vision, mit einer Prophetie, mit etwas, was der Heilige Geist in unsere Herzen hineinlegt. Und wenn du mich fragst, was ist die größte Motivation, die wir brauchen, die von innen kommt, dann, dass der Heilige Geist spricht und Träume, Visionen, Prophetien, alles, was Gott von außen in uns hineinlegt, ist etwas, um uns auf das, was Gott für uns hat, in Leidenschaft und Feuer zu versetzen. Du kannst nicht leidenschaftlich, wie soll ich sagen, sein. So, Benny, sei mal ein bisschen leidenschaftlicher, bitte. Das ist die Reaktion, ja. Und dann geht er nach Hause und es ist genauso wie vorher, weil das nicht die Leidenschaft entbrennt, weil wir jemanden befehlen, leidenschaftlich zu sein, sondern, und Gott weiß das auch, er kann auch zu uns, selbst wenn Gott zu uns sagt, sei leidenschaftlich, er weiß, das wird nicht viel bringen. Was aber was bringt, ist, dass er uns einen Traum gibt, dass er uns etwas in unser Herz hineinbringt und wir darauf antworten und in diesem Fall sagt, zähle. Zähle. Wenn es eine Sache gibt, und dann bin ich schon fast am Ende mit meiner Predigt, wenn du so willst, wenn ich dir eine Sache ganz, ganz, ganz praktisch mit nach Hause geben darf, fang an zu zählen. Eins. Irgendwo musst du anfangen. Eins. Wenn du nicht bis eins zählen kannst, dann komm zu Gott, sag, Herr, was ist der erste Traum? Was ist der erste Traum, den du mir schenkst? Weil viele Leute, ich habe festgestellt, haben keine Träume mehr. Was der Teufel tun will, ist, er will uns in Dunkelheit und in Schatten hineinbringen, sodass unser Leben voller Grauheit ist, voller Depression ist, voller Dunkelheit ist, voller Zweifel ist, voller Überlebenswillen, aber die Träume sind weg. Und deswegen zähle eins. Und dann kommt zwei, drei, vier, fünf, sechs, was auch immer. Aber beginne bei eins. Beginne bei eins. Wenn du am Ende dieser, ich hoffe, du bist so ermutigt, weil ich will dir die alle Gründe nennen, warum du träumen musst mit Gott. Das ist meine ganze Predigt. Sodass du am Ende schreiben kannst, eins. Und dann geht's los. Und hoffentlich schreibst du zwei und drei und vier. Weil Gott ist ein großzügiger Gott. Er hat mit dir etwas vor. Er hat Träume mit dir, die er mit dir träumen will. Amen. Das ist gut zu wissen. Und schaut mal, wir finden das in der Bibel wieder und wieder und wieder. Und er träumt mit Städten, er träumt mit Nationen, er träumt mit einzelnen Leuten. Hier ist ein Beispiel, was ich euch rausgesucht habe, wo er träumt mit einer Stadt, mit einem Volk, wo er die Perspektive Gottes hineinbringt. Das Volk Israel, wie so oft, ist depressiv, hat sich einiges selber eingebrockt, steht unter Fremdherrschaft. Die Könige wollen Israel ausplündern. Sie sollen anderen Königen dienen. Es ist kein Spaß, anderen Königen zu dienen. Wir wissen gar nicht, wie das ist. Wir wissen, wie man dem Staat dient und ihm viel Steuern gibt. Das ist unser Maximales, wie wir anderen, und das ist schon nicht so angenehm. Und wir alle würden sagen, ja, weniger Steuern ist besser. Aber am Ende des Tages würde keiner von uns sagen, dass der Staat uns beraubt. Naja, manche würden es vielleicht sagen, aber es ist wahrscheinlich ein wenig übertrieben. Jesaja 51, da heißt es, alle, die ihr auf Gerechtigkeit aus seid, hört mir zu. Alle, die den Herrn suchen, schaut auf den Felsen, aus dem ihr gehauen seid, den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben wurdet. Denkt an Abraham, der diese Vision empfangen hat, der diesen Traum hatte, euren Vater, und an Sarah, die euch gebar. Ich berief ihn als Einzelnen, segnete ihn und ließ ihn sich vermehren. Das war sein Traum. Ihr seid der Traum von Abraham. Ihr lebt den Traum von Abraham. Und dann habe ich gedacht, Vers 3, der Herr tröstet Zion und alle seine Trümmerfelder. Er macht sie Eden gleich und wandelt seine Steppen in den Garten des Herrn. Dort werden Jubel und Freude herrschen, Lobpreis und Gesang erklingen darin. Gott träumt. Er sagt, die Situation, wo ihr jetzt drin seid, ist nicht das, was so bleiben wird. Das ist nicht mein Plan. Ich habe etwas anderes für euch. Dann weiter in Kapitel 52, einfach nur Beispiele, dass du siehst. Und das ist ganz wichtig, was du immer wieder, es ist interessant, er sagt, träumt, er träumt mit ihnen. Und gleichzeitig sagt er in Vers, in Kapitel 52, Vers 1, wach auf aus deinen Albträumen. Wach auf aus deinem Albtraum, Zion, zeige dich stark und kleide dich in deine offizielle Amtsrobe. Du hast einen Auftrag, du hast Autorität. Ziehe deine schönsten Kleider an, du heilige Stadt Jerusalem, denn es wird innerhalb deiner Mauern keinen unbeschnitten und unreinen Menschen mehr geben. Ein Traum von, dass kein Unglaube mehr da sein wird, dass es nicht mehr so sein wird, dass Menschen nicht mehr Gott nachfolgen. Ein Traum davon, dass Menschen in dem Bund stehen, das ist die Idee. Dass Menschen in dem Bund stehen mit Gott, das ist sein Traum. Schüttle den Staub von dir ab, steh auf, gefangenes Jerusalem, befreie dich von den Halsfesseln, gefangene Tochter Zion. Vers 7. Wie schön klingen die Schritte dessen auf den Bergen, der eine gute Botschaft von Freude und Frieden und Rettung bringt, der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Horch! Die Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln, denn sie sehen deutlich, wie der Herr sein Volk wieder nach Jerusalem zurückbringt. Die Ruinen der Stadt sollen Freudenlieder anstimmen, denn der Herr hat sein Volk getröstet. Er hat Jerusalem befreit. Der Herr hat vor den Augen aller Völker seinen heiligen Arm zum machtvollen Handeln freigemacht. Die ganze Erde wird das Heil unseres Gottes sehen. Das ist schon eine Vision. Er hat für diese Stadt, für dieses beraubte Land, er sagt, ich habe eine Vision. Etwas wird geschehen. Boten werden kommen, sie werden Freude, sie werden Glück bringen. Was steht hier? Sie werden Frieden bringen, sie werden Rettung bringen. Er sagt, das ist, was geschehen wird. Was bedeutet das für uns? Manchmal sind wir so mit der Parole unterwegs, durchhalten. So nach dem Motto, wir müssen irgendwie es schaffen, da durchzukommen. Wir wissen nicht, wie lang. Und wir denken, diese Parole durchhalten wird einem Lebensmotto. Wird zu einem Normal, wird zu dem, wie wir unser Leben verbringen. Naja, es war schwierig, es ist schwierig und es wird immer schwierig sein. Das wird zu unserem Motto, so nach dem Motto, in der Vergangenheit ist nicht alles gut gelaufen, jetzt läuft nicht alles gut und vermutlich wird es in der Zukunft nicht anders sein. Wisst ihr was? Ich glaube, dass Gott uns nicht berufen hat zum Durchhalten. Durchhalten ist etwas für eine Zeit. Die Zeit der Wüste ist nicht der Ort unserer Berufung. Das Tal ist nicht die Berufung für dich. Gott hat, das Tal ist das Tal, das du durchschreitest, damit du am anderen Ende wieder rauskommst. Wir haben vielleicht angefangen, Häuser zu bauen. Wir haben angefangen, Zelte zu schlagen. Wir haben angefangen, dort uns einzurichten in dieser Wüste. Wir haben Mittel gefunden, wie wir damit klarkommen. So nach dem Motto, naja, wir müssen es ja irgendwie verwalten. Wir sind Experten darin geworden als Deutsche, damit auszukommen, was ist. Aber Gott sagt, träume, zähle die Sterne. Ich habe etwas ganz anderes mit dir vor. Und es ist so, weißt du, wenn ich mal darüber nachdenke, weniger Christen könnte es momentan in Deutschland nicht geben, viel weniger geht gar nicht. Ich habe das mal vor einigen Monaten ausgerechnet. 1%, wenn überhaupt, der Bevölkerung in Deutschland geht am Sonntag in einen Gottesdienst, um dort Gott zu preisen und zu loben. Wir sind von Erweckung so weit entfernt wie noch nie. Auf der anderen Seite denke ich mir, viel tiefer kann es nicht gehen. Come on! Die Wende kommt. Sie ist auf dem Weg. Davon bin ich überzeugt. Abraham war genauso. Er war eins. Und Gott hat gesagt, du wirst ein Volk sein und ein Segen für die ganze Erde. Heute sind wir eins. 1%. Gott wird es verdoppeln. Und Gott wird es verdoppeln. Und Gott wird es verdoppeln. Gott wird es tun. Einmal mehr. In dunklen Zeiten, in schwierigen Zeiten, in Zeiten, in denen wir durch Tragödien gehen, in denen wir Schwierigkeiten haben, vielleicht Krankheiten oder Unfälle oder was auch immer passiert ist. Es sind schwere Zeiten und manchmal hören wir genau dann auf zu träumen. Wir versuchen uns mit der Realität irgendwie auseinanderzusetzen und wir fangen an, auf die Dunkelheit zu reagieren. Manchmal, das ist zumindest, was ich so mitbekommen habe, auch bei mir selber, ist Christentum wird mit Enge verbunden. Und Tradition und kleines Leben und sich an Regeln halten und zufrieden sein mit dem bisschen, was du hast und bloß nichts sagen und irgendwie sowas Komisches. Ich glaube, das ist ein Bild, was dem Teufel eingefallen ist, was er uns als Albträume mitgegeben hat, damit die Menschen sich nicht mehr Christus zuwenden und damit die Christen sind, in ihrem Quatsch, in diesem Unsinn, in diesem Albtraum verharren. Aber Gott hat etwas ganz anderes für uns. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir anfangen zu zählen, unseren Blick richten in den Himmel. Der Kontext von, ich liebe das in Genesis 15, ich liebe das. Er verließ sein Zelt, Gott führte ihn aus dem Zelt. Das Zelt war damals der Schutz, den es gab. Mehr gab es nicht, aber es war der Schutz. Aber in diesem Zelt konntest du nicht zum Himmel blicken. Du konntest nur so weit blicken, wie der Schutz ging. Bis zur Zeltdecke. Bis dahin, wie dein Blick gereicht hat. Und was hat Gott gesagt? Er führte ihn heraus aus dem Zelt und sagt, schau in den Himmel. Schau in den Himmel. Schau, was ich für dich habe. Und ich glaube, dass Gott Menschen zu dir sagt, heute Morgen, er führt dich heraus und sagt, schau in den Himmel und beginne zu zählen. Wenn du noch keine, ich habe das Gefühl, dass Gott diese Predigt mir nochmal gegeben hat. Ich habe gesagt, Gott, ich will nicht nochmal das sagen. Aber ich sage, Gott, du musst das nochmal sagen. Weil mein Volk träumt noch nicht genug. Sie haben noch nicht das Feuer, was ich ihnen geben will. Sie haben noch nicht die Leidenschaft. Sie haben noch nicht das, was ich habe für euch. Deswegen musst du es einfach nochmal sagen. Okay, ich sag nochmal. Vielleicht kannst du mir nochmal eine neue Perspektive. Gott, gib mir eine neue Perspektive. Damit du es hörst. Gott möchte mit dir träumen, verrückte Sachen tun. Aber wir müssen sagen, wir gehen aus dem Zelt und wir schauen in den Himmel. Und wir müssen anfangen zu sagen, eins. Eins. Damit es losgehen kann. Ich glaube von ganzem Herzen, dass wir in einer Zeit leben, in der Gott etwas bewegt, in der Gott sich selbst bewegt. Und wir sehen das in vielen anderen Ländern und Menschen interpretieren das und sagen, oh, das liegt daran, dass wir im Westen, wir sind so fortschrittlich, wir brauchen Gott gar nicht mehr. Aber die, die auf der Südhalbkugel leben, die sind noch nicht so fortschrittlich und deswegen sind die noch gläubig. Sind das Idioten, die das sagen? Sind das Volltrottel, die sich sowas ausgedacht haben? Weißt du eigentlich, wenn du mit Südamerikanern sprichst, egal welchem Color, oder mit Asiaten, wie modern die sind, was die drauf haben, wie schlau die sind, glaubst du wirklich, dass wir Deutschen irgendetwas besser wissen oder besser kennen oder denken können? Das ist der größte Unsinn, den ich jemals gehört habe. Wir glauben das. Wir glauben das. Nein, 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 nein. Warum wir gesegnet sind, ist nur wegen der Gnade Gottes. Warum Gott andere Nationen sendet, ist nur wegen der Gnade Gottes. Wir müssen zurückkehren von unserem Unsinn und sagen, nein Gott, wir brauchen dich hier. Wir brauchen dich hier. Unser Traum muss nicht sein, dass irgendeine Partei regiert, egal welche Farbe sie hat, rechts, links oder Mitte oder sonst irgendwas. Unsere Sorge muss sein, dass Gott wieder zum Zug kommt. Das ist unser Traum. Wir sind wieder zurück auf drei Gottesdienste. Und das ist keine leichte Entscheidung, weil wir gesagt haben, oh ja, theoretisch könnten wir es bestimmt immer noch mit zwei Gottesdiensten irgendwie schaffen. Aber wir haben einen Traum. Und wir haben ausgerechnet, wenn alle Räume voll sind in Mainz, alle Räume, die voll sind mit Mainz, da sind immer nur 10.000, sind für 10.000 Menschen Platz in Mainz. Und es gibt 220.000 Menschen in Mainz. Das bedeutet, wir kriegen nicht alle unter. Wir müssen mehr Gottesdienste machen. Wir müssen es den Katholiken beibringen. Die wissen nicht, wie das geht. Und viele andere Kirchen auch nicht. Die Tage werden kommen. Die Menschen haben Hunger. Sie sehen, dass es nicht funktioniert. Und du brauchst einen Traum von Erweckung. Warum? Weil wir träumen häufig Erweckung als ein Ereignis, ein gemeinschaftliches Ereignis, in dem viele etwas tun. Aber ich möchte dir sagen, Erweckung ist auch etwas, was dein persönliches Leben verändern kann und will. Du bist jemand, der Erweckung trägt, wo auch immer du bist. Ich glaube, weil wir das nicht verstanden haben, wir warten immer noch darauf, dass die anderen erweckt sind. Aber ich glaube, Gott möchte dir und mir Erweckung geben. Möchte dich in Feuer setzen, in Leidenschaft versetzen, in einen anderen Modus versetzen, in einen Modus, der glaubt, der vorangeht, der dankbar ist, voller Herrlichkeit, voller Schönheit, voller Siegeswillen, darf ich das so sagen, zu sagen, da, was auch immer auf mich wartet, ich werde den Feind besiegen. Gott wird mir den Sieg schenken, weil Gott an meiner Seite steht. Es mag in der Vergangenheit anders gewesen sein, es mag vielleicht die ein oder andere Schlacht mag noch anders ausgehen, aber der Sieg gehört meinem Gott. Gott hat mich berufen, an seiner Seite zu stehen, bei dem, was er vorhat. Und ich möchte euch, ihr Lieben, ich möchte euch einladen. Ich möchte euch was, ich beschwören fast, das Wort Gottes zu lesen. Das sagt nicht, und am Ende wird Jesus besiegt. Das sagt, am Ende wird Jesus herrschen. Das sagt, am Ende werden wir mit ihm sein. Am Ende werden wir mit ihm zusammen sein. Am Ende wird es uns gut gehen. Am Ende will Gott alles so tun, dass es gut wird. Und er will dich und er will mich. Er will mit uns zusammen das tun. Verliere nicht, verschwende nicht deine Zeit mit Überleben. Viele von uns überleben. Sie fragen sich, was für einen Job könnte ich tun, damit ich genug Geld habe. Die fragen sich, was könnte ich tun, damit... Fang an, Gott zu glauben. Abraham hat sich nicht gefragt, wie könnte ich überleben. Er ist Gott gefolgt. Verrückt. Sei verrückt. Strete heraus. Aus den Fesseln, aus den Albträumen deines Lebens. Ich habe nur eine Frage. Ich möchte gerne darüber sprechen, über persönliche Erweckung. Ich möchte darüber sprechen, dass du persönlich eine Vision bekommst, wie das aussieht in deinem Leben. Dass du erweckt bist. Dass du plötzlich hellwach am Start bist. Nicht woke. Woke ist irgendwie schräg besetzt. Wir könnten auch einfach es neu besetzen, das Wort. Es wäre saulustig, wenn wir über woke sprechen. Freuen sich andere Leute und wir meinen was ganz anderes? Okay, machen wir nicht. Ich sehe das Entsetzen in euren Gesichtern. Wie kannst du sowas tun? Okay, war nur so ein Gedankenexperiment. Der Punkt ist, was du brauchst, ist die Überzeugung, dass Gott eine Vision hat für dein Leben. Und die Vision Gottes für dein Leben ist, dass da Leidenschaft und Feuer in deinem Leben ist. Tag für Tag. Erweckung in deinem Leben. Und es kommt nicht dadurch rein, indem du dich jeden Tag anschreist im Spiegel. Auch nicht, indem du einfach nur deinen Routinen jeden Tag folgst und deine wie viel Sit-Ups oder was auch immer machst. Das sind alles gute Sachen. Ich will nicht sagen, hör auf damit. Aber das ist nicht, wie die Leidenschaft kommt. Die Leidenschaft kommt, indem du anfängst zu träumen, was der Heilige Geist für dein Leben hat. Und dann fängst du an, vielleicht auch Sit-Ups zu machen oder all die Sachen. Das ist okay. Also meine ganze Frage für diese Zeit ist, für die letzten 13 Minuten 51 Sekunden ist, warum sollten wir eine Vision für Erweckung haben? Warum sollten wir eine Vision für Erweckung haben? Ich habe ein paar Gründe rausgesucht. Das erste ist, weil Vision unsere Lebensperspektive bestimmt. Vision bestimmt, wie wir auf das Leben schauen. Was bestimmt dein Leben mehr? Es gibt Dinge, die wir nicht sehen. Und Dinge, die wir nicht sehen, können wir nicht beachten. Dinge, die wir aber sehen, können wir tun. Weißt du, warum du Dinge tun kannst und jemand anderes kann sie nicht tun? Weil du sie siehst. Nur wenn du die Dinge siehst, die Gott dir zeigt, kannst du sie tun. Deswegen will dir Gott Dinge zeigen. Das nennt sich Offenbarung. Gott will dir Dinge zeigen, die vollkommen unmöglich sind, aber Gott zeigt sie dir, damit du sie tust. Es geht nicht darum, eine Mehrheit zu bekommen. Nach dem Motto, kannst du sie sehen? Ein wissenschaftliches, Arbeit darüber zu schreiben, ist es möglich, dies oder jenes zu tun? Gott will dir einen Traum geben und er will dir diesen Traum zeigen, weil er es sieht, damit du es siehst, damit du es tun kannst. Das heißt noch lange nicht, dass andere es sehen. Aber du musst es sehen. Gott will dir etwas geben, was du sehen kannst. Eine Leidenschaft darüber. Wir fangen an, dann manchmal so deutsch, wie wir sind, zu sagen, wenn es kein anderer sehen kann, macht es bestimmt keinen Sinn. Wir fangen an, Verhältnismäßigkeiten aufzustellen, zu sagen, zu 97% ist es unwahrscheinlich. Statt zu sagen, Gott hat mir etwas gezeigt. Gott hat mir etwas gezeigt und noch kann es kein anderer sehen. Who cares? Gott hat es dir gezeigt. Ich sage dir, viele Dinge, die wir heute sehen, die wir heute haben, sind hier, weil Gott sie mir gezeigt hat. Die Leute haben gesagt, das ist nicht möglich, das kann man nicht tun, jenes kann man nicht tun mit den Deutschen, die sind schwierig, die sind ja... Hör auf diese Stimmen zu hören. Glaube, was Gott dir zeigt, was er tun kann. Und es wird geschehen. Gott kann es tun. Lass dir eine neue Perspektive geben. Weißt du, wir hören auf Geschichten. Wir lieben Geschichten. Der Input, der in unser Leben kommt, sind Stories, die wir hören, die wir irgendwie mitbekommen. Durch Bilder, Filme, irgendwelche Medien mittlerweile, Social Media, durch Minifilme, teilweise nur noch ein paar Sekunden lang. Und ich glaube, die Folgen sind viel größer, als wir denken, weil all das, was in uns hineinkommt, fängt an, in uns etwas zu tun. Du kannst nicht sagen, das, was du in dich hineinlässt, bleibt absolut neutral in deinem Leben. Natürlich kannst du aufpassen auf Dinge, bitte versteht mich nicht falsch. Ich bin kein Fanatiker nach dem Motto, du kannst nicht irgendwelche speziellen Filme gucken, wo Gewalt drin vorkommt oder merkwürdige Sachen, Stories drin sind oder manche Dinge sind Unterhaltung. Und Menschen können sehr wohl unterscheiden zwischen, das ist Quatsch, das ist kein Quatsch. Aber was wir am Tag konsumieren, welche Bilder wir anschauen und wir merken es nicht, die sozusagen anfangen, uns zu prägen und wir erlauben nicht, dass wir darüber nachdenken, sondern da kommt schon das nächste Bild über das nächste Bild über das nächste Bild und wir fangen an, Dinge zu glauben, anzunehmen, Perspektiven zu glauben. Wisst ihr, News sind eine gute Information, aber lass nicht zu, dass die News die Wahrheit werden für die Zukunft deines Lebens. Lass nicht zu, dass die Tagesschau-App oder irgendwelche anderen Nachrichtensender anfangen zu bestimmen, wie dein Leben auszusehen hat, wie deine Zukunft auszusehen hat. Gott hat etwas anderes für dich. Gott hat etwas Größeres für dich. Amen. Wir übernehmen Perspektiven, wir übernehmen Stimmen, wir übernehmen Stimmungen, Ideen. Ich habe das mal bei mir selbst getestet, für euch, damit ihr es nicht machen müsst. Wenn ich den ganzen Tag mehrere Stunden irgendwelche News mir reinziehe, ich bin depressiv. Irgendwann etwas tut das mit meiner Seele. Ich versuche dem Gegenüber zu stehen, aber es ist schwer aufzustehen gegen diese Stimmen. Und es hört sich so logisch an und so richtig. Und unser Bundeskanzler und die Regierung und dies und jenes. Und ach du meine Güte, das kann alles nicht. Wo wird das hin? Da ist bestimmt auch was dran. Aber die Frage ist, lasse ich mich bestimmen davon? Lasse ich zu, dass das der Traum wird, der Albtraum wird, der mein Leben überschattet? Oder sage ich, Gott, du sagst was anderes. Wach auf, du hast eine Vision für mein Land. Du hast eine Vision für mein Leben, die du mit mir träumen willst. Ich liebe das Lied, was wir vorhin gesungen haben, das erste Lied, Promised Land. I say goodbye to broken dreams. Das müssen wir manchmal tun. Es gibt Träume in unserem Leben, die uns zerbrechen. Dabei sind es nur zerbrochene Träume. Lass nicht zu, dass irgendetwas in deinem Leben dich zerbricht, sondern gib einfach zu, dass diese Träume zerbrochen sind und dann lass sie los. Und sag, Gott, gib mir einen neuen Traum. Der kann nicht von dir gewesen sein, weil der ist zerbrochen. Ich glaube, der ist von mir. Ich habe darauf gesetzt, ich habe gedacht, der wäre cool. Ich habe gedacht, das würde mein Leben ausmachen. Meine Gefühle haben gedacht, wenn ich es nicht bekomme, werde ich sterben. Das kann sehr, sehr weit gehen. Aber diese Träume zerbrechen dich, wenn du nicht siehst und erkennst, dass es zerbrochene Träume sind. Und dann leg sie weg. Lass sie los. Begrabe sie. Mach ein Loch so tief, dass niemand mehr drankommt, dass sie richtig verschimmeln. Dass wenn du so ein paar Jahre wieder aufmachst, weg. Kein Traum mehr da. Ein neuer Traum von Gott. Wir können nur herrschen über das, was wir sehen. Wir können nur nehmen das, was wir erkennen. Anders wird es nicht funktionieren. Wir müssen sehen, was Gott für uns hat. Deswegen brauchen wir einen Traum. Das ist der erste Grund. Jetzt kommen wir zum zweiten Grund. Also erstens, also vergiss es mit dem erstens. Weil Vision unsere Lebensperspektive bestimmt, dann, weil wir den gleichen Heiligen Geist empfangen wie den aus Apostelgeschichte 2. Und das ist ein großer Punkt und ich möchte darüber heute Abend extra nochmal sprechen. Ich habe eine Predigt, wo ich das nochmal aufgreife. In Epheser 1,14 steht, der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird. Hier ist der Punkt. Hast du den Heiligen Geist, hast du das Krasseste, was Gott dir geben kann. Es gibt nichts, was mehr Wert hat als dieser Heilige Geist. Warum? Weil Gott mit dem höchsten Preis bezahlt hat, nämlich mit dem Leben seines Sohnes. Dafür gibt er uns die größte Verheißung, das größte Versprechen, was die Bibel kennt. Und das ist sein Geist. Du magst sagen, oh, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich will dich heute Abend einladen zu kommen und zu hören, weil ich glaube, wenn du mit dem Heiligen Geist lebst, ist Erweckung nicht weit entfernt von dir in deinem Leben. Erweckung macht den Unterschied zu leben von Event zu Event oder Tag für Tag und Minute für Minute in seiner Gegenwart und dem größten Abenteuer deines Lebens. Aber was du brauchst, ist sein Geist. Was du brauchst, ist sein Geist. Es ist derselbe Geist, der wie Feuer fiel an Pfingsten damals. Feuer auf diese Menschen. Es ist der gleiche Geist, der ganze Imperien, das erste Imperium, was er zerstört hat, war das römische Imperium. 300 Jahre später war das Imperium zerbrochen. Warum? Weil der Heilige Geist ein Feuer angezündet hat, eine Leidenschaft angezündet hat unter Menschen. Ich bin sicher, wenn du in die Welt, Reiche dieser Welt schaust, China, Russland, USA, Europa, sonst irgendwohin, das, was Gott tun kann durch seinen Heiligen Geist, kann keine politische Revolution tun. Ich bin überzeugt davon, wenn jemand den Kommunismus wirklich unter aushöhlen kann, dann nicht ein guter Kapitalismus, sondern das Evangelium von Jesus Christus. Das kann Herzen verändern, wahrhaftig verändern. Derselbe Heilige Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Dieser Heilige Geist ist der Heilige Geist, den wir haben. Und deswegen glaube ich, kannst du eine Vision haben für Erweckung in deinem Leben. Dann, ich sollte vielleicht doch Zahlen dran schreiben, ist besser. Weil wir nicht einem Trend oder einem Hype folgen, sondern der Wahrheit. Wir folgen keinem Hype, keinem Trend. Es gibt Leute, das habe ich vorhin gesagt, die sagen, naja, die Zeit des Christentums ist vorbei. Das hat man halt geglaubt, als wir dumm waren, als wir rückständig waren, als wir nicht alles erklären konnten, als wir keine Mikroskope hatten, die da reingeguckt haben, die gesagt haben, schau mal hier, da ist ein Elektron, was da rumfliegt und so. Und das Elektron ist noch nicht alles, das ist, da gibt es noch kleinere Sachen, die Quarks und weiß was ich für Sachen, die können wir beschleunigen in einem riesigen, wir sind so schlau und wir können Dinge herausfinden und mittlerweile wissen wir doch, nichts wissen wir. Nichts wissen wir. Das Einzige, was wir herausfinden, ist, dass die Dinge immer komplizierter werden und dass es noch viel mehr zu wissen gibt, was wir nicht wissen. Wir sollten langsam aufwachen und sagen, es gibt so viel, was wir nicht wissen, dass wir doch irgendwie zugeben müssen, dass wir sehr wenig wissen. Aber was wir wissen ist, dass da ein Gott ist, der uns liebt. Was wir wissen ist, dass da ein Gott ist, der will, dass wir gerettet sind. Was wir wissen ist, dass dieser Gott die Wahrheit ist und uns niemand die Wahrheit vorenthält. Ich habe keine Angst vor Desinformation oder vor Fake News. Ich finde das ärgerlich, ich finde das stressig. Aber am Ende des Tages denke ich mir, die Wahrheit wird sich durchsetzen. Warum? Weil die Wahrheit ist. Die Wahrheit hat es in sich, eben die Wahrheit zu sein. Die verändert sich nicht. Man kann die nicht manipulieren. Man kann sagen, naja, mache ich aus der Wahrheit irgendwie ein Fake. Die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Wenn du der Wahrheit folgst, kann nichts schieflaufen. Die Wahrheit wird am Ende alles aufdecken, was fake ist, was komisch ist, was merkwürdig ist. Das ist so. Es ist ein Naturgesetz, dass Licht stärker ist als Dunkelheit. Du kannst nichts dagegen tun. Wenn Licht da ist, muss die Dunkelheit fliehen. Wenn die Wahrheit kommt, muss die Lüge gehen. Deswegen, hab doch keine Angst. Sei doch nicht beeindruckt davon, dass Leute sagen, oh, wir sind irgendwelche rückständigen Idioten, die keine Ahnung haben, die an ein Buch archaisches Buch glauben, was 2000 Jahre alt ist, das keine Ahnung hat, die Leute waren damals dumm und sowieso und haben geglaubt, dass der Mann irgendwie und bla 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 bla. Glaubt es doch nicht. Sagt, dieser Gott ist derselbe Gott. Der ist damals gelebt, ist heute der gleiche Gott, er ist ein ewiger Gott. Er ist nicht überrascht und von unserer Schleue und Intelligenz und sagt, oh, hätte ich das gewusst, ja, dann hätte ich es anders gemacht. Dann hätte ich aber gegendert in meinem Wort. Hätte ich gewusst, dass es ja ganz anders funktioniert, die ganzen Dinge. Nein, Gott ist nicht beeindruckt. Die Wahrheit ist die Wahrheit und sie bleibt die Wahrheit. Und am Ende wird die Wahrheit immer die Wahrheit bleiben. Hab keine Angst. Alles andere um uns herum sind Hypes. Alles andere um uns sind Trends. Und ich sage euch, ich habe nichts gegen Trends, gegen Hypes. Ich finde es bei der Mode ganz unterhaltsam. Sagen wir so. Teuer, aber unterhaltsam. Es ist langweilig, sich immer gleich anzuziehen. Und man kann, wenn man ein bisschen was variiert, okay, dann sieht auch während einem Leben der Mensch mal unterschiedlich aus, kann man feiern. Man kann feiern, dass Dinge anders sind, dass man Dinge, dass man gestern das gegessen hat und heute das gegessen hat. Das sind Trends, das sind Hypes, dass Musik sich verändert, all diese Dinge. Aber die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Die Wahrheit ist unzerstörbar, die Wahrheit ist nicht temporär, sie ist ewig und morgen immer noch wahr. Wahrheit beweist sich selbst. Du musst sie nicht beweisen. Wahrheit beweist sich selbst. Die schrecklichste Wahrheit ist am Ende das, was Menschen brauchen und wollen. Aber hier ist der Deal. Die schreckliche Wahrheit ist, dass ein Gott da ist, der die Menschen liebt. Verrückt ist nach den Menschen, sein Leben gibt. Alle unsere Geschichten von den 100.000 Göttern, die alles Mögliche einfordern. die merkwürdige Dinge tun. Da kommt ein Gott und sagt, ich komme zu euch und liebe euch. Mache euch ein Angebot, was ihr nicht ablehnt. Wir können es ablehnen. Aber es ist so gut. Es ist so gut. Hier bei der Frage, warum sollten wir eine Vision für Erweckung haben, für mein Leben? Und ich habe noch einen weiteren Grund, weil wir so viele Gründe für Dankbarkeit haben. Wir haben so viele Gründe für Dankbarkeit. Es ist so, dass wir, wenn wir unser Leben schon bereits anschauen, selbst wenn du heute Morgen zu Jesus gekommen bist, hast du schon Gründe für Dankbarkeit. Dass du lebst, dass du noch lebst, dass Gott dir dein Leben noch nicht weggenommen hat, obwohl du so bist, wie du bist. Dass er dich liebt, dass er dich anschaut, dass er dich versteht, dass er sein Blut gegeben hat, obwohl du ein Arschloch bist, mit Verlaub. Und ich auch. Und er liebt uns. Und er sagt nicht, wenn du dich nicht ganz schnell änderst, dann aber auf die Treppe, sagt man heute. Schweigetreppe. Nein. Was Gott sagt, ist, ich liebe dich, was auch immer du getan hast. Komm zu mir zurück. Komm zu mir zurück. Dankbarkeit ist so eine starke Waffe. Dankbarkeit hilft uns, festzuhalten an dem, was Gott bereits getan hat. Wir sehen, das hat Gott bereits getan. Dankbarkeit hilft uns, ein kraftvolles Fundament für die Zukunft zu schaffen. Dankbarkeit ist das, auf dem wir stehen für die Zukunft. Sind wir undankbar? Ist es schwer, eine Vision für Erweckung zu bauen? Glaub mir. Undankbarkeit, wir sind im luftleeren Raum. Alles ist doof, alles ist schwierig. Stell dich auf starkem Grund. Der starke Grund ist das, was Gott bereits getan hat. Und sprich es aus, du wirst sehen, was für eine Kraft das in deinem Leben freisetzt. Dankbarkeit erkennt Wahrheit an. Sie sieht, oh, da ist schon so viel Wahrheit in meinem Leben. Wir haben gerade über Wahrheit gesprochen. Dankbarkeit zeigt und deutet auf Gott hin. Dankbarkeit sagt, da ist es Gott. Manchmal verlieren wir Gott in all dem und wir schauen nur auf uns selbst. Dankbarkeit lässt uns Erfolg überleben. Das ist ein wichtiger Faktor für den einen oder anderen, der erfolgreich ist oder erfolgreich war in seinem Leben. Erfolg ist manchmal schlimmer als Misserfolg. Misserfolg ist wirklich schmerzhaft und macht keinen Spaß. Und anhaltender Misserfolg, eieiei. Aber wenn ich dir sagen darf, was noch schlimmer ist, Erfolg. Erfolg, ich bin manchmal so frustriert, wenn ich erfolgreiche Menschen sehe, sehr erfolgreiche Menschen, die Jesus kennenlernen und wie sie anfangen, ein sonderbares Extra in ihrem Leben zu kreieren. Und du fragst dich, warum machen die das? Und die Antwort ist häufig, weil der Erfolg ihnen sagt, sie seien etwas so Besonderes, dass sie, was auch immer, dass irgendwas anderes für sie besser, größer und das ist nicht wahr. Erfolg ist etwas, was uns abheben lässt von Gott, entfernt von Gott, Probleme macht. Gott will deinen Erfolg. Hier ist das Ding. Gott will deinen Erfolg. Gott will nicht, dass du Misserfolg. Das ist nicht, sein Plan ist nicht, oh, mach den Misserfolg, damit er nicht irgendwie auf die Reihe. Aber die Bibel sagt es so klar, dass unsere Herzen sich so schnell erheben, so schnell wird es uns zu viel mit Gott und wir sagen, wir kümmern uns besser um unseren eigenen Kram mit irgendwelchen Blödsinn, weil wir ein paar Sachen auf die Reihe bekommen, weil wir ein Lied gut singen können, weil wir nice sprechen können, weil wir irgendwas besser können und Gott hat uns all das geschenkt, um das zu tun. Aber wir fangen an zu glauben, dass wir die Quelle sind von all diesen Dingen. Dankbarkeit ist die Chance, Erfolg zu überleben. Deswegen, hey, wenn du irgendwas schaffst mit 1, irgendwas und wenn du jemand bist wie ich, der auch schon feiert, wenn er 2, irgendwas hat, dann sei dankbar. Sei Gott, danke für diese Sache. Das wird dich verbinden mit ihm und verhindern, dass du dich entfernst von ihm, weil Gott will dir noch mehr geben. Dankbarkeit ist der Schlüssel für mehr, nicht für weniger. Ist nicht die Ausrede dafür, dass ich gar nichts mehr brauche, sondern ist die Grundlage für mehr. Dankbarkeit schützt unsere Herzen vor Stolz und Lüge. Das ist so wichtig. Warum sollten wir eine Vision für Erweckung haben? Warum solltest du eine Vision für Erweckung haben? Weil es der gleiche Gott ist, der es immer wieder tut. Psalm 33, Vers 11, der Ratschluss des Herrn besteht ewig, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Gottes Pläne ändern sich nicht, weil sie keinen Trend folgen, so nach dem Motto, damals hatte ich die Idee mit den Leuten im Römischen Reich, war das meine Idee, heute hat sich das verändert, weil mittlerweile wissen wir, nein, er hat dieselben Gedanken über deinem Leben. Gedanken des Friedens, Gedanken der Liebe, Gedanken der Freude. Er will für dich das Gleiche, was er früher wollte für andere Menschen. Er will für dein Leben Erweckung. Er will für dein Leben Feuer, Leidenschaft, Frieden, Freude. All diese Dinge, das will er für dein Leben. Für dein Leben. Fang an, eine Vision zu bekommen für dein Leben. Fang an, einen Traum zu entwickeln für dein Leben. Das Großartige ist, dass er diesen Traum benutzen wird, wenn es von Gott ist, um den großen Traum, unseren Traum, an den Start zu bringen. Er wird deinen Traum benutzen als einen kleinen Baustein für den großen Traum, den er hat. Deswegen musst du träumen. Du bist quasi verpflichtet zu träumen, wenn man so sagen kann. So, und hier nochmal eine kurze, kleine, freundliche Warnung von unserem Herrn. Er sucht Frucht bei uns. Er sucht Frucht bei uns im Hier und Jetzt. Er sucht, dass die Dinge, die er in dein Herz legt, dass die anfangen, in deinem Herzen etwas zu verändern, dich zu verändern, dein Leben zu verändern. In Markus 11 gibt es eine merkwürdige Begebenheit. Da heißt es, und als er Jesus von Weitem einen Feigenbaum sah, er sah einen Feigenbaum, der Blätter hatte, ging er hin, ob er vielleicht etwas an ihm fände. Was sucht er dort? Wahrscheinlich Feigen. Feigenbaum sucht er Feigen. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Macht Sinn bis dahin, oder? Komische Geschichte, dass sie überhaupt erwähnt wird. Man könnte sagen, ein bisschen Verschwendung von Selbstverständlichkeiten, Papier, Tinte. Aber jetzt kommt's. Und er hob an Jesus und sprach zu ihm, zu dem Feigenbaum, nie mehr esse jemand Frucht von dir in Ewigkeit. Und seine Jünger hörten es. Wie merkwürdig ist das? Jesus spricht zu dem Feigenbaum, ist enttäuscht von dem Feigenbaum und sagt, Feigenbaum, das war's. Game over. Wenn du das liest, denkst du doch, was soll das bedeuten? Es ist ziemlich unfair, weil da steht auch, es war nicht die Zeit der Feigen. Das ist so ungefähr, wenn du jetzt zum Kirschbaum gehst und sagst, Kirschbaum, die Zeit der Kirschen ist längst vorbei. Die, die da noch dran sind, sind verfault oder abgefallen. Wenn du keine Kirschen am Kirschbaum findest, liegt es daran, dass die Zeit vorbei ist der Kirschen. Wenn du jetzt zu Traubenstöcken gehst, also nicht zu Bäumen, gibt es nicht, Traubenstöcken gehst und sagst, wo sind die Trauben, dann wirst du dort Trauben finden, aber die sind winzig klein und die schmecken null. Und jemand wird sagen, der dabei steht, der super schlau ist, ist es nicht die Zeit, Tore, für Trauben? Das macht keinen Sinn. Irgendjemand, der super schlau ist, hätte mal da stehen sollen, neben dem Feigenbaum und sagen, Jesus, ist es nicht die Zeit für Feigen? Es macht keinen Sinn. Glaubt ihr, dass Jesus das nicht wusste? Glaubt ihr, dass Jesus völlig ignorant war? Wisst ihr, ich habe nicht 100% die Erklärung dafür, aber was mir bei dieser Bibelstelle so krass unter die Haut geht, ist, dass ich mich immer wieder ertappe, zu sagen, es ist jetzt nicht die Zeit. Es ist nicht die Zeit. Es ist irgendwann anders. Ich, die lange Bank in meinem Leben, bemühe für das ein oder andere, für den oder jenen Traum, für diese oder jede andere Sache. Ich sage, jetzt ist nicht die Zeit. Nee. Das ist nicht die Zeit, das ist schwierig. Jetzt ist eine andere Zeit. Jesus war das einfach egal. Er erwartete, dass dieser Feigenbaum Feigen hat, weil er hatte Hunger. Er erwartete von diesem Feigenbaum, dass er Frucht trägt, weil das war sein Job. Egal welche Zeit war. Ich möchte dir heute Morgen eine prophetische Warnung geben und sagen, hey, du hast nicht alle Zeit der Welt. Fang an, hör auf, dein Leben zu verschwenden mit Blödsinn und beginne zu träumen. Jetzt, hier, fang an, schreibe eins. Glaube, was Gott dir gibt. Ja, du sollst prüfen. Ja, du sollst mit anderen Leuten zusammen darüber sprechen, ob es wirklich wahr ist. Aber fang an! Jesus hat Hunger. Jesus hat Hunger. Und wenn du ein Feigenbaum bist, was wird er finden? Blätter? Oder hast du bereits angefangen, Frucht zu bringen? Ich bete so sehr, dass ich Frucht bringe. wenn Jesus kommt und Hunger hat, wenn er kommt und sagt, was hast du? Was hast du gemacht mit dem, was ich dir geschenkt habe? Was hast du getan mit meinem Heiligen Geist? Ich will dir sagen, Jesus hat einen anderen Level für uns. Lass uns träumen. Du brauchst eine Vision. Du brauchst eine Vision für dich. Du brauchst Klarheit darüber, was ist deine Berufung? Du brauchst Klarheit darüber, wer bist du? Zu was hat Gott dich gemacht? Du musst wissen, wem du dienst. Du musst wissen, wem du folgst. Du musst wissen, wen betest du an? Du musst wissen, von wem bist du 100% abhängig? Und die Antwort ist, wie in der Kinderschule immer, Jesus. Er ist die Antwort. Er ist das, was wir brauchen. Er ist unser Traum. Er gibt uns alles, was wir benötigen. Das ist, wovon wir träumen. Das ist mein Gebet. Komm, lass uns heute Morgen aufstehen. Auch in Berlin, komm, lass uns aufstehen dort und zusammen beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du diesen Raum erfüllst, dass du hier mitten unter uns bist, dass du dein Werk bereits angefangen hast zu tun durch dein Wort. Herr, wir hören, wie du da stehst. Wir sehen, wie du da stehst an diesem Feigenbaum. Wir haben Theologie bemüht, irgendwie uns zu erklären, was du da gesucht hast und was da passiert ist. Aber ich habe das Gefühl, dass du zu uns sprichst, dass da eine Dringlichkeit ist in deinem Herzen über uns, dass wir unsere Zeit nicht verschwenden. Und heute Morgen, wir sind hier, was auch immer uns zerbrochen hat, welche Träume uns zerbrechen wollten, welche Albträume uns verfolgen. Jesus, heute, wir schütteln diese Dinge ab. In deinem Namen, Jesus. Wir machen uns frei von diesen Dingen und wir bitten dich, Heiliger Geist, beginne heute eine Vision in unsere Herzen hineinzulegen, dass wir sehen können mit unseren Augen, mit unseren Herzen, mit unserer Seele, mit unserem Geist die Erweckung in unserem Leben, die du anzünden willst. Wir beten das aus, Herr, heute Morgen in deinem Namen, Jesus. Amen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.